It's the Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Rats 601, Nachtsichtmodus. Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 601. Mein Name ist Dennis und heute wird eine ganz besondere Folge, die 601., also die erste von den 400, die uns noch fehlen, quasi zur 1000. Folge, sondern haltet euch fest, das wird nämlich heute, ich guck mal, ich muss mal kurz das Mikrofon hier so ein bisschen in die Richtung halten, ich hoffe, ihr hört es auch, denn das wird heute die erste Reds Folge, Achtung, die wir im Dunkeln aufnehmen. Ich habe meine Nachtsichtbrille an. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das bei unserem guten Freund am Watzbecker Markt ist, dem Nico, denn der kann eh im Dunkeln sehr gut sehen. Hallo Nico.
Hallo Dennis. Hallo herzlich liebstes Reds-Universum. Erstmal muss ich einen Schluck nehmen. Ich habe mir gerade schon eine Büchse öffnen müssen.
Ja. Oh, warte, ich mache die Liste auf.
Ich musste gerade kurz nach Feierabend, also eigentlich direkt Punkt Feierabend, habe ich mir die Dose aufgerissen, zwei Schlücke rausgenommen, das zählt jetzt, ne, für die Sendung. Ich habe auch noch eine andere hier stehen. Krombacher diesmal mal wieder, war im Sonderangebot.
Hattest du lange nicht?
Sehr lange nicht gehabt, ja.
Also lange nicht in der Sendung?
Lange nicht in der Sendung.
Dose oder Flasche?
Das ist natürlich eine Dose, entschuldige mal. Ne? Die leichte Blechigkeit, die brauche ich dann auch, ja. Und ob ich in der Nacht gut sehen kann oder nicht, Dennis, kann ich dir sofort sagen, kann ich nicht. Ich kann ja grundsätzlich auch schlecht sehen. Weißt du? Deswegen, ihr habt auch keinen Unterschied, ne, ob das jetzt irgendwie draußen die Sonne scheint oder ob es nachts ist. Ne? Ich bin einfach nur so nach Gefühl wandere ich so durch die Gegend und drehe hier natürlich just in diesem Moment meine Runden auf dem Wandsbecker Marktplatz.
Dann wäre vielleicht so eine Nachtsichtbrille, wie unser guter Freund Randy Orton sie bei, oder am Ende genauer gesagt, von Monday Night Raw eben getragen hat, wäre dann vielleicht auch was für dich.
Meinst du, ich sollte mir mal so etwas zulegen, so ein Gadget?
Och, ich würde sagen, also ich
Er stand ihm ja gut.
Es stand ihm ja, also.
Wenn das gut steht, dann steht mir das doch bestimmt vielleicht sogar noch besser.
Ich habe es, glaube ich, mittlerweile 6-7 Mal mir schon angeschaut. Ich musste doch so herzhaft lachen, als ich das Dienstagmorgen mir angeschaut habe. Und wir werden nachher noch im Detail drüber sprechen. Vielleicht ja auch demnächst im WWE-Shop. Das könnten wir hier parallel ja mal gucken. Der WWE-Shop ist ja so dafür bekannt, Nico, dass es da Sachen gibt, wo man vorher noch gar nicht wusste, dass man sie braucht. Was wir hier alles schon vorgelesen, ich glaube, es gab mal ein John Cena Skateboard zum Beispiel und so weiter und so weiter.
Alles in unglaublicher Qualität. Ne?
Da bin ich mir relativ sicher.
Wie eh nur immer hinbekommt, ne? Auf die Schnelle da so etwas zu zaubern. Und ja, dieses Nachtsichtgerät, welches Randy Orton trug in der Raw-Episode, da bin ich gespannt. Also wenn das da schon verkäuflich ist, Dennis, dann würde ich eventuell hier live in der Sendung zuschlagen.
Ich schaue gerade mal nach, habe jetzt hier bei New Arrivals, gucke ich gerade mal. Also was du auf jeden Fall kaufen kannst, sind diese Street Profits Becher.
Schön. Ja, die gibt es ja auch bei mir nebenan, ist so ein 1-Euro-Shop, da gibt es so eine große Packung davon für 1 Euro.
Ja, hier gibt es das im Angebot jetzt für 5,21 €.
Pro Becher.
Ich guck mal eben, wie viele das ich würde nicht ausschließen, dass es tatsächlich nur ein Becher ist. ich glaube, es ist tatsächlich nur ein Becher.
Fuck, nee, der muss aus Gold sein. Nee, das wäre zu günstig.
Okay, also den nicht. Ich habe ja bald Geburtstag, dementsprechend schaue ich hier schon mal, ob ich da irgendwie was gebrauchen kann. Also alle beim Geburtstag mit diesen Bechern auszustatten, das würde auf jeden Fall das Budget etwas sprengen. Es gibt hier es gibt hier ein aufblasbares Andre the Giant-Kostüm.
Das man auch tragen kann dann?
Das ist hier nicht ganz erkenntlich. Ich glaube, es ist einfach sowas, was du, ähnlich wie zu Weihnachten, gibt's hier oft so aufgeblasene Weihnachtsmänner, die man draußen vor die Tür stellt. Und ich glaube, das ist hier so ein aufblasbarer Andre the Giant. Kostet auch nur 93 €. Und ich guck mal eben, wie...
Das ist eine stabile Idee.
Wie groß, steht hier, glaube ich, nicht so weil wie groß er ist. Also ich guck noch mal weiter. Viele T-Shirts natürlich, die hier verkauft werden. Ein Stuhl, Nico, wenn du immer schon mal gesagt hast, also diesen Backlash 2020 Stuhl mit Edge und Randy Orton drauf, den hätte ich gerne. Dann kannst du den für 121 Euro kannst du den haben.
Das ist ein Schnäppchen. Bei der Qualität muss man ja auch sagen,
ja,
dass diese Stühle alle aushalten. Das wissen wir ja aus dem Wrestling Business, ne? Wie oft die eingesetzt werden, auf Rücken, auf Köpfe hämmern und trotzdem noch funktionsfähig sind. Und dann noch mit so einem geilen Backlash-Design, Alter, geschenkt.
Es gab sonst immer hier, das war immer meine Lieblingskategorie, die Alles-muss-raus-Kategorie, diese Sale-Kategorie, wo dann
sind eben da die Masken von Retribution schon dabei?
Ich befürchte fast, Retribution ist mit dabei. Ich glaube, das haben sie hier weggemacht. Clearance, Tap-Out, Women's Clearance. Aber mal gucken bei Men Clearance. So, was wird bei den Männern hier rausgeschmissen? Also, was ist das denn? Ein WrestleMania 36 Firefly Funhouse T-Shirt mit Bray Wyatt und John Cena.
Oh, okay. Ja, war ja ein tolles Match, ne?
Ja. Hier so eine wie so ein Haarreif mit Alexa Bliss Zöpfen. Das ist auch geil, im Ausverkauf. Ein Lex Luger T-Shirt. Das wird gerade günstig abgegeben. Und Nico, Weihnachten steht ja vor der Tür. Schon ein paar Weihnachtspullover, also diese Ugly Holiday Sweatshirts von The New Day, vom Club, von der Undisputed Era, von Bray Wyatt, von Alexa Bliss, vom Undertaker. Also Weihnachten kommt doch erst noch. Warum sind die denn jetzt schon im Ausverkauf?
Ja, warum sind die schon im Ausverkauf? Sind die aus dem letzten Jahr? Sind das die Größen, die keiner haben wollte? Ne? Die ganzen XXXXL-Dinger sind schon weg und das ist XS oder wie oder was, ne? Ist sowieso immer schade, ne? So saisonal bezogenes Merchandise, das mag ich ja gar nicht, ne? Und das ganze Jahr über einen Pulli tragen ist sowieso schwierig, ne? Wenn es 30 Grad draußen ist, aber mit so einem Weihnachtsmotiv, auch da fühlt man sich eher unwohl. Wobei sie ja auch hier in den Geschäften ja schon Anfang September schon mit Spekulatius, Dominostein und Marzipanbrot daherkamen, ne?
Das Rusev-T-Shirt ist auch im Angebot, kostet jetzt nur noch 7,41 Euro.
Das ist schade, das habe ich aber übrigens auch.
Es gibt hier so viel Merchandise. Also primär, dass ich habe noch nicht sowas richtig, um Gottes Willen, Triple H Socken. Das sieht ein bisschen gruselig tatsächlich aus. Ich habe tatsächlich noch nicht so ganz Abgefahrenes gesehen. Ich glaube, sie machen tatsächlich jetzt primär T-Shirts. Aber Nico, da sind T-Shirts bei, die habe ich im Leben noch nicht on-air gesehen. Sonst war es ja so, ne, man kannte so die Catcher und jeder hatte ein T-Shirt und dann kannte man das halt. Und dann haben sie nach einem Jahr oder so ein neues gekriegt. Und der John Cena, der verrückte Hund, hat auch alle 6 Monate mal ein neues gekriegt. Aber hier sind T-Shirts bei, die habe ich im Leben noch nicht im TV gesehen.
Sind das so Designs, die einfach vielleicht ja, die einfach nicht so gut ankam, ne? Und da haben sie aber schon irgendwie so eine, weiß ich, wie viel tausend Shirts von drucken lassen.
Da kommen wir jetzt hier zu. Ich sehe nämlich hier gerade ein Cesaro We the People T-Shirt. Oh. Wie alt soll das denn bitte sein?
Das ist ja mindestens, das war ja meine erste WrestleMania, ne, wo ich live dabei war.
Das ist WrestleMania ja 30
in New Orleans, 6 Jahre her, da war das, glaube ich, gerade der Höhepunkt, ne?
Fuck. Also, da haben sie wohl entweder ganz viele drucken lassen oder es hat tatsächlich niemand gekauft. Gibt's noch in S und in M, Nico? Also, falls du zuschlagen möchtest, das Cesaro We the People Shirt. Also, nochmal rückblickend zu letzter Woche. Ich habe noch ein bisschen was vorbereitet. Ich habe nochmal nachgeguckt, Nico, wie viel die Laufzeit aller 600 Folgen. Und zwar sind es genau 697 Stunden und 35 Minuten. Das sind, wenn man das in Tage umrechnet, wenn man also Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag, nur Reds hören würde, dann könnte man diesen Reds-Marathon in 29 Tagen schaffen.
Das klingt erstmal gar nicht so viel, ne? Man muss sich natürlich auch vorstellen, so ein Tag, der geht manchmal schnell rum, manchmal auch nicht. Wenn man sich das vorstellt, man hört uns jetzt 24 Stunden am Tag zu. Ist halt die Frage, geht der Tag schnell rum oder geht er nicht schnell rum? Und dann nochmal 29, Dennis.
Man kann ja auch im Zweifelsfall das Intro und das Outro skippen, dann spart man ja auch nochmal eine Minute pro Folge. Also es sind auch nochmal 600 Minuten, nochmal 10 Stunden, ein halber Tag quasi. Na, also ich halte das nicht für ausgeschlossen. Und außerdem habe ich nochmal nachgeguckt, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge gar nicht, oder wir haben es grob angerissen, dass ich ja eben ganz, also Nico zum Beispiel eben auch über den Podcast kennengelernt habe. Aber ich habe ja zum Beispiel auch meine liebreizende Frau über den Podcast kennengelernt, die mich dann irgendwann, im Juli 2010, Money in the Bank. Und ich hatte getwittert, ich sag so, und wer schaut heute Abend Money in the Bank? Und dann hat sie geantwortet. Darüber haben wir uns kennengelernt, also auch ein Teil des Podcasts.
Das ist unglaublich, und das wusste ich ja gar nicht.
Ja, ich habe den Tweet sogar noch. Vielleicht füge ich den mal hier in die Episodenbeschreibung ein. Also wenn ihr das jetzt gerade über Spotify oder Apple Music oder sowas hört, schaut mal auf reds.de vorbei, guckt euch mal den Artikel an, da seht ihr noch den Original-Tweet von damals. Und über...
Ich meine, Reds steht ja auch für Liebe, ne? Muss man ehrlich sagen, ja. Ne? Verbundenheit, wir gehören zusammen, ja, und es steht auch für Liebe, ne? Wir haben schon viele Menschen zusammengebracht.
Ja, wahrscheinlich auch auseinander, aber auch zusammen.
Auch es zusammen. Es ist ja
ein stetiges Geben und Nehmen. Und über Reds hat natürlich dann auch 2012 der Männerabend-Podcast angefangen.
Stimmt.
Und ja. Dementsprechend habe ich gerade mal nachgeguckt von meinen letzten, also ich habe meinen WhatsApp-Kontakte durchgeguckt und die letzten 20 Kontakte, von denen oder mit denen ich da geschrieben habe, 15 von den 20 würde ich gar nicht kennen, wenn es diesen Reds-Podcast und dementsprechend auch den Männerabend-Podcast und dementsprechend auch meine Biersommelier-Sache und meine Arbeit gar nicht gegeben hätte.
Ja, unglaublich, ne? Also ich habe ja auch dadurch sehr viele Leute kennengelernt, ne? Auch über dich dann nochmal, ne? In Reinhold, klar, den kannte ich, ne? Aber über dich nochmal kennengelernt. Reinhold wohnt ja auch hier in Hamburg, ja? Etc. pp. Das war mal ein schönes Beispiel jetzt auch, ne? Ralle, wenn du zuhörst, ne? Sei gegrüßt.
Ja, den Reinhold kenne ich ja auch nur über den Reds-Podcast, ne, weil wir damals, ganz da hatten genau, wir Karten für AWR, ne, mit AVD, mit Sabu, mit Brett the Hartman Hood, alle kamen nach Oberhausen und ich hatte irgendwie noch eine Karte übrig oder konnte noch eine organisieren kurzfristig oder was auch immer und habe dann auch da auf Twitter geschrieben und dann hier, ne, damals, ich weiß gar nicht, Halbgott in Schwarz, Halbgott in Weiß war es damals, Halbgott in Weiß, dann geschrieben, ja, wohne in Oberhausen, kann ich vorbeikommen und auf einmal geht die Tür auf, ich habe mich aber auch erschrocken, dann steht der da und wer den Reinhold kennt, ist schon eine Ansage, ne? Also da zieht ihr am besten auch bei grellem Tageslicht eure Nachtsichtbrille an. Spaß. Ja genau, mittlerweile dann Reinhold dann auch nicht nur Arbeitskollege, sondern auch hier in Hamburg. Also sehr schöne Sachen, sehr gute Sachen.
Ja, sind uns. Und ich habe mich auch, muss ich sagen, Dennis, ich habe mich auch selber hier in diesem Podcast erstmal kennengelernt. Ne? Das fing ja komisch an, als wir mit Jörg damals aufgenommen haben und die Aufnahmen an sich eine sehr schlechte Qualität hatten. Und er musste das Ganze danach dann immer, bevor wir es hochgeladen hatten, musste er es irgendwie pitchen. Ne? Ich weiß nicht, wo da die technische Schwierigkeit war, aber wir wurden gepitcht, nicht nur, dass unsere Stimmen an für sich irgendwie heller sich anhörten, es wurde auch so leicht gepitcht und hörte sich deswegen noch heller an. Und da habe ich mich, dachte ich, hätte mich kennengelernt. Irgendwann dachte ich, okay, scheiße, habe ich so eine helle Stimme, ist ja widerlich. Ne?
Bei den alten Folgen weiß ich auch tatsächlich oft nicht, wer von euch beiden redet.
Ja. Ja, ganz, ganz, ganz schlimm. Ne? Und als du, Dennis, später dann, als wir dich mit ins Boot geholt haben und wir beide dann das gemeinsam hier durchgezogen haben, da ging das auch plötzlich mit der Technik auch. Und dann habe ich mich erneut nochmal, ja, auch kennengelernt, auch vielleicht sogar lieben gelernt. Ne? Meine Stimme klang plötzlich anders. Und jetzt bin ich ganz zufrieden damit. Ja, also gut. Danke an Red, an uns.
Also mit Jörg, das war natürlich auch technisch, ne? 2009, ja. Kann ja immer wieder, da gab's gerade das, ich glaube 2007 kam das iPhone raus, das heißt 2008 gab's dann das iPhone 3G, das heißt dann war das iPhone 3GS, war da der neueste Shit, ne, jetzt kommen in 2 Wochen oder was kommt das iPhone 12 raus und Jörg hat das tatsächlich immer, also aufgenommen, die Technik war mehr oder weniger schon die gleiche, wir haben immer via Skype aufgenommen und hatten dann eben ein Aufnahmeprogramm. Wenn Jörg das gemacht hat, kam es auch öfter mal vor, dass es nicht aufgenommen hat oder ähnliches. Und dann hat Jörg, wie gesagt, wenn diese Aufnahme war, mit seinem Netbook, was er dann hatte, das hatte also eine Rechenleistung wie so ein alter... Nicht
Mac, sondern Net,
ja, meine Damen und Herren. Genau, Netbook. Das hat so die Rechenleistung wie so ein alter Casio-Taschenrechner. Und damit hat er dann erstmal das gepitcht. Das hat, glaube ich, irgendwie 1,5 Stunden gedauert. Dann hat er das irgendwie umgewandelt dann eben zu MP3 und sowas. Das hat nochmal mindestens 2 Stunden gedauert. Dann hat er es hochgeladen, Nepetal, ne? 56K-Modem. Das heißt, also grob gesagt, montags wurde so eine Sendung aufgenommen, mittwochs war sie dann irgendwann online. Und ich habe ja Jörg tatsächlich noch nie getroffen.
Den hast du noch nie getroffen?
Ich habe den Jörg noch nie getroffen.
Ja, du hast recht. Also wir haben, glaube ich, damals, als ich die Idee des Podcasts bestand und ich glaube, die erste offizielle Episode haben wir auch erst aufgenommen, als ich nach Hamburg gezogen bin. Meine ich, es wäre ganz am Anfang gewesen, gerade neu in die Wohnung gezogen, Podcast aufgenommen.
Wohnst du nicht schon länger in Hamburg als 2009? Wurde es nicht so 2,7 oder sowas, hätte ich jetzt gesagt?
Ich hätte jetzt auch irgendwie so 11, 12 Jahre hätte ich jetzt so getippt. Okay. Muss ich nochmal überprüfen. Aber ab diesem Zeitpunkt hatten wir auch weniger Kontakt, beziehungsweise haben uns auch sehr, sehr selten gesehen. Und jetzt haben wir uns schon ganz, ganz lange nicht mehr gesehen, seitdem wir nicht mehr über das Catch-and-Wrestling-Podcast-Ding verbunden sind. Ne? Also eigentlich schade.
Ja, der Jörg. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die Annika jemals live getroffen habe. Da war ich mir nicht mehr, bei Jörg bin ich mir hundertprozentig sicher, den habe ich nie getroffen. Bei Annika bin ich mir nur so semi-sicher. Ich glaube aber, die habe ich auch nicht getroffen.
Ich glaube auch nicht, ne? Also die habe ich auch schon, ja, ewig nicht gesehen.
Ja, ach, naja.
Mann, Mann.
Also, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der 600. Folge. Und da folgen natürlich noch viele, viele weitere. Das nächste große Highlight, das steht natürlich schon bevor. Das wird die große Reds Weihnachtsgala sein. Und das ist ja auch etwas, was wir mehr oder weniger seit den Anfangszeiten machen. Ich glaube, es gab tatsächlich nur mal ein oder maximal zwei Jahre, wo es keine Weihnachtsgala gab. Sonst immer gemütlich, natürlich ein bisschen inspirieren lassen. Damals bei unseren Freunden von Ringside, ne? Christian Bruns und Hendrik Pusch. Wahrscheinlich der beste deutsche Wrestling-Podcast, den es jemals gab, die beiden zusammen und dann diese Ringside-Weihnachtsgala, auch immer sehr besinnlich. Dafür steht hier auch Christian Bruns mit seinem Namen, ne? Also er ist die Besinnlichkeit in Person, freut euch also schon mal darauf. Das Schönste ist immer in jeder Weihnachtsgala, wenn ich dann doch mal mit ihm über Catchen sprechen möchte und er ist dann doch eigentlich immer vermeidet. Ich glaube, in diesem Jahr werde ich es auch vermeiden, denn das Jahr hat uns ja wirklich nicht verwöhnt. Wir werden gleich dazu kommen, denn wir sprechen heute natürlich auch noch über Clash of Champions. Wir sprechen über das schon angesprochene Engel beim Monday Night Raw, denn da war man sich ja nicht ganz so sicher im Anschluss an den Pay-Per-View, ne? Wird diese Randy Orton gegen Drew McIntyre Fehde, wird die fortgeführt, wird sie nicht fortgeführt seit Monday Night Raw, wissen wir das. Und ich habe mir heute auch schon AEW Dynamite angeguckt. Wir werden über das Pay-Per-View-Tippspiel sprechen und vieles mehr. Aber an dieser Stelle noch vielen Dank an den Julian Vorbrick. Den haben wir schon mal, ich weiß nicht, ob du mit dabei warst, aber ich habe ihn auf jeden Fall schon, ich glaube, mindestens zweimal getroffen, wenn wir in schönen Frankenland, in Bamberg und Co. zu Besuch waren. Da wohnt er, da arbeitet er, ist auch im Brau-Business tätig, ich glaube, immer noch tatsächlich, ne? Müsste ich nochmal fragen, ich weiß nicht, aber damals hat er beim David Hertel gearbeitet, ich kriege das gar nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall habe ich von ihm auch noch ein paar Flaschen Schlenkerler Rauchbier hier stehen. Oh, bei unserem letzten Besuch hat er uns da nämlich quasi so eine gemischte Tüte mitgegeben, so eine Jahrgangsverkostung. Das müssen wir mal, wenn es jetzt irgendwie mal schön dunkel und kalt wird draußen, dann machen wir da mal eine schöne Männerabendsendung. Und,
oh, gerne, das klingt gut.
Dann, ich suche mir das mal für nächste Woche raus. Weil das müsste ja, das ist jetzt mittlerweile auch bestimmt schon wieder zwei Jahre her. Das heißt, wir haben bestimmt da irgendwie 13, 14, 15, 16, 17, 18 oder sowas als Jahrgänge. Da bin ich schon sehr entspannt. Und der Julian
hat... Hast du alle zu Hause noch stehen?
Ja.
Wow.
Die hat der Julian mitgegeben und die habe ich natürlich... Ja. Sowas trinke ich ja nicht. Das hebe ich ja auf für eine schöne Männerabend-Sendung. Dass wir das mal schön probieren können. Meinerabend.info übrigens. Und was wollte ich noch sagen? Genau, 600. Folge. Und der Julian hat geschrieben, ich guck mal eben, was hat er geschrieben? Hat Dennis, alles gut bei dir? PS, bin gerade über Reds Folge 600 und sage auf diesem Weg nochmal danke für all die Arbeit, die ihr dort investiert. Schaue quasi gar kein Catchen mehr, aber eure Folgen höre ich immer sehr gerne.
Ja, das freut uns doch. Super.
Genau. Und der Julian hat auch vielen Dank dafür noch ein kleines Goodie uns überwiesen. Und Nico, da werden wir bei nächster Gelegenheit, vielleicht ja sogar schon morgen, ein, zwei schöne Bierchen von trinken. Also vielen Dank, lieber Julian.
Dankeschön, sehr cool.
Falls der eine oder andere jetzt so denkt, oh Mensch, zur 600. Sendung, da hätte ich eigentlich auch mal was machen können. Wir blenden jetzt hier unten mal unsere PayPal-Daten ein. Es gibt ja so ein PayPal-Button auch auf unserer Homepage. Also der Podcast ist natürlich umsonst, aber auch wir haben natürlich Kosten wie die Serverkosten und so weiter und so weiter. Also wenn jetzt jemand sagt, Mensch, also 5 Euro habe ich auch übrig, der Dennis und Nico sollen auch mal ein Bierchen auf mich trinken gehen. Wir verlinken euch mal unser PayPal-Konto,
ja, das hat ja
heutzutage jeder und dann könnt ihr uns dann natürlich auch was zukommen lassen. Werdet ihr natürlich auch freundlich gegrüßt und dann lassen wir uns ein schönes Bierchen auf euch schmecken. So, damit kommen wir aber jetzt zu Clash of Champions, Nico. Die Vorfreude auf dem Pay-Per-View war ja jetzt gar nicht mal so groß, zumindest bei mir. Und wir gucken mal, was die WWE draus gemacht hatte. Das Ganze fand natürlich wieder im Amway Center in Orlando statt. Im Thunderdome in der Kickoff-Show konnten sich Cesaro und Nakamura durchsetzen gegen die Lucha House Party, konnten also ihre SmackDown Tag Team Titel verteidigen. Das war jetzt keine große Überraschung. Und los ging es dann mit einem Match. Heidewitzka, Herr Kapitän. Ich bin einfach nur froh, dass das alle anscheinend überlebt haben. Das war nämlich das Triple Threat Ladder Match um den Intercontinental Titel. Und da waren jetzt ja nicht die Jungen, die man sagt mir oft, ne, Kinder verletzen sich nicht, die haben doch so gelenkige Knochen, ne, die biegen sich so wie so, hat mir mein Arzt mal gesagt, oh, das Mikrofon gestoßen, haben gesagt, so Kinder haben so wie Weidenstöcke, wie so, ja, das sind so Weiden, wie so Weiden, was ist das denn, wie so eine wie so biegsamer, wie so ein Weidenstrauch, wie so
ein Bambusding oder
ja, was? nein, Bambus bricht ja, Bambus bricht ja auch, ne? also Kinder haben so
Gummibaum,
geht sowas in der Art, ne, deswegen sagte auch, Kinder brechen sich eigentlich relativ selten was, das wird im Alter eher schlechter. Und wir hatten wir hier mit Jeff Hardy und AJ Styles, die sind ja zusammen auch schon, glaube ich, an die 100. Dann noch Sami Zayn. Und da waren Moves bei, wo ich dachte, also das muss auch nicht sein. Also bei WrestleMania okay, aber ich finde es immer für so ein Pay-Per-View, den wirklich keinen interessiert.
Überraschend, ja.
Da fand ich es ein bisschen krass für.
Ja, es war ein überraschend gutes Ladder-Match, ne? Also lange nicht mehr so gesehen in der WWE. Sie haben sich da nichts genommen. Die drei Teilnehmer und haben das Haus abgerissen. Ne? Also das war schon mal wieder ein Ladder-Match, was ich sehr gut fand. Vielleicht auch die Stimmung im Thunderdome so ein bisschen vom Band gewesen, aber das hat mich auch ein bisschen nach vorne gebracht. Ja, das ganze Geraune im Publikum, ne? So ein bisschen Stimmung. Ja, und die ganzen Screens, es waren mehr Screens als zuvor, glaube ich. Ne, es waren so viele Screens plötzlich da. Dachte, wow, das ist ja fast schon wie mit Live-Publikum. Nein, so gut war es jetzt auch nicht, aber das Match an sich war gut und viele, viele harte Aktionen dabei. Am Ende konnte sich wirklich Sami Zayn durchsetzen, ja, der beide Titel abgehängt hat, ja, seinen eigenen Titel, den er niemals verloren hat, und den Titel von Jeff Hardy, jetzt Undisputed IC Champion. Und ganz schön, dass man diesem Intercontinental Championship jetzt mal so ein bisschen Spotlight gegeben hat, beziehungsweise ihn mal hat ausfechten lassen in einem sehr guten Match. Und das als Opener für die Show. Da war ich schon mal ganz gut drauf, muss ich sagen.
Ja, es war ziemlich krass, was sie da gemacht haben. Moves auch. Ein Jeff Hardy, der so Indie geöffnet, also die Leiter stand verkehrt rum, wie so ein V. Und er fliegt da rein, wo ich dachte so, Alter, da sind ja diese kleinen, die halt die beiden Beine der Leiter, sag ich mal, befestigen. Diese schmalen Eisendinger. Mhm. Und da dachte ich, die sind dann auch, ja, aus welcher Höhe, je nachdem, wie fest du drauf bist, auch wie ein Messer. Und ich denke so, gleich schneidet sich hier den ganzen Namen auf oder was, ne? Also, das war schon relativ heftige Moves dabei, wo man jetzt vielleicht gesagt hätte, ja gut, das muss jetzt so dann eventuell nicht sein.
Also zumindest nicht bei einem Clash of Champions. Dann hättest du das beim SummerSlam gemacht oder bei Mania, ne? Geil. Also ich habe mich gefreut. Aber, wie du schon sagtest, wir waren, glaube ich, jetzt auch nicht die Einzigen, die keine großen Erwartungen an diesen Pay-Per-View, an diesen B-Pay-Per-View hatten. Und das war eine Überraschung. Aber ich hätte das Match auch lieber eher bei so einem SummerSlam gesehen.
Genau, also das kann man machen, aber, und es sind ja auch alles Profis, ne? Also es ist ja Sami Zayn und damals noch Kevin Owens, also Kevin Steen, die haben ja bei ROH noch sehr viel krassere, weitaus krassere und gefährlichere Sachen gemacht. Von daher war das schon okay, aber ich fand's halt für den Pay-Per-View dann schon ein bisschen so, ja, Perlen vor die Säulen tatsächlich ein bisschen. Aber Sami Zayn setzt sich durch, war jetzt nicht unbedingt der Favorit. Ich glaube, Favorit war tatsächlich so ein bisschen Jeff Hardy, aber sehr clever gemacht. Das Ohrläppchen von Jeff Hardy wird ja dieses Jahr sehr gerne eingesetzt. Diesmal eben mit der Handschelle hat er da die Leiter dran gemacht und sich selber dann zwischenzeitlich eben an AJ Styles gekettet. Also Sami Zayn hat das in bester Heel-Manier hier gemacht und hat das Match dann auch verdient gewonnen, muss man sagen, weil er einfach am cleversten war.
Ja, dieser Rowdy, ne? Auch den Bart hat er sich nicht gestutzt. Das Haupthaar auch nicht. Sah aus wie ein Wilder. Er sah aus wie ein Wilder. Und er hat es aber geschickt eingefädelt und konnte dieses Match für sich gewinnen. Also er konnte den Titel. Unification Match war das ja fast auch schon, ne?
Ja, genau.
Oder trägt er jetzt immer zwei Titel mit sich rum? Ich glaube nicht, ne? Man weiß es nicht genau bei ihm.
Denke mal fast, dass man es macht wie bei Apollo, Der ja dann auch von MVP den Titel gewonnen hat und dann gesagt hat, pass auf, den einen Titel, den hänge ich zu Hause meinen Kindern übers Bett und den anderen, den hast du bezahlt, den trage ich jetzt mit mir rum. Ich denke, Sami Zayn werden wir jetzt tatsächlich auch nur mit einem Gürtel sehen, alles andere würde mich doch arg überraschen. Match 2 war Asuka gegen Selina Vega, knappe 7 Minuten, gute Leistung von Selina Vega tatsächlich. Ja, wusste man jetzt vorher, dass da wahrscheinlich kein Titel wechselt.
Nee, da ist, glaube ich, keiner von ausgegangen. War ein okayes Match. Sie hat eine weitere Chance bekommen bei Money in the Draw, Selina Vega, und hat es erneut nicht geschafft. Diesmal, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit sogar bekommen, aber es reicht natürlich nicht gegen Asuka, ne? Das ist klar.
Ja, auf jeden Fall. Also Siegerin und dann mal schauen, in welche Richtung das weitergeht, wie oder generell ihre Titelregentschaft. Match Nummer 3 war Bobby Lashley gegen Apollo Crews. Hier hätte man vielleicht gedacht, okay, auch so ein Kandidat, wo man vielleicht hätte tippen können, nachdem er Retribution sich mit dem Hurt Business angelegt hat. Vielleicht ein Match, so glaube ich auch mal kurz drüber nachgedacht, vielleicht ein Match, wo man auf No Contest tippt, aber dann, ich weiß gar nicht, ob es vor dem Pay-Per-View schon feststand oder ob man es erst danach gehört hat, Retribution, die dürfen ja gar nicht aktuell auftreten. Corona-Verdachtsfall, beziehungsweise sie waren mit jemandem in Kontakt, der Corona-positiv wahrscheinlich ist. Deswegen sind ja ganz viele Leute hier nicht aufgetreten. Shayna Baszler, Nia Jax zum Beispiel, die sind ausgefallen. Nikki Cross ist ausgefallen. Retribution, es soll wohl, das habe ich gehört, die eine oder andere Party auch gegeben haben.
Ja, NXT-Party wahrscheinlich.
Ganz genau, dementsprechend auch Raw Underground zum Beispiel, komplett ausgefallen. Ne? Auch da ist es aktuell ein bisschen schwierig, ne? Wenn sich einmal dieser fiese Virus da so ein bisschen einnestet, also da ist man bei der WWE, nachdem man ja doch die ersten Monate, würde ich sagen, Wochen bis Monate, das Ganze ein bisschen, ja, lax gesehen hat, hat man jetzt hier tatsächlich sehr, sehr vorsichtig agiert.
Ja gut, man muss ja jetzt auch nicht da irgendwie, man kann sich ja auch mal ein bisschen an die Regeln halten, sag ich mal, ne? Gut, wahrscheinlich gibt's auch nicht so viele Regeln da, ne, bei denen, ja. Natürlich sehr, sehr schade für Retribution, ob man sie mag oder nicht. Gerade jetzt mit neuen Masken in den Ring getreten, letzte Woche, ne? Und jetzt schon wieder raus erstmal, ne? Weil man in der Draw wurde ja auch nur ein kleiner Einspieler, beziehungsweise das Licht flackerte und deren Retribution-Typografie war auf dem Titantron zu sehen. Aber sie selbst in Person war natürlich nicht da. Also ich hoffe, dass sie vielleicht diese kleine Auszeit nutzen, um dann nochmal ein bisschen an der Storyline an sich zu feilen.
Also es ist, glaube ich, mehr oder weniger eine Totgeburt, aber gucken wir mal. Ich könnte mir vorstellen, man macht noch dieses Match und probiert das jetzt irgendwie noch da bis zur Survivor Series hinzukriegen und kann mir fast nicht vorstellen, dass diese Sache darüber hinaus lange Bestand haben wird. Die Street Profits hatten es zu tun mit Andrade und Angel Garza und das war tatsächlich das Match, wo ich am längsten hin und her überlegt habe. Ich denke, naja, also Angel Garza und Andrade haben sich ja eigentlich in der Woche vor dem Pay-Per-View irgendwie dann getrennt. Dann in der Woche vom Pay-Per-View waren sie aber auf einmal wieder zusammen, sind die Nummer 1 Contender geworden und die Street Profits haben den Titel ja jetzt auch schon relativ lange und da war ich tatsächlich hin und her gerissen, war kurz davor, tatsächlich hier einen Außenseiter-Tipp auf Andrade und Angel Garza zu machen. Glücklicherweise nicht. Hier gab es aber auch im Finish eine Verletzung und dadurch war dann das Finish tatsächlich ein bisschen komisch. Und Andrade kickt aus bei 2, der Referee sagt aber, es war 3, also das war kein gutes Match.
Ja, das war nicht gut. Nee, also ich hatte mich hier auch mal, ich habe ja nicht mehr so viel zu verlieren, was die Tabelle angeht, dass ich die Tagessiege holen werde in den letzten beiden Pay-Per-Views des Jahres, hatte ich letzte Woche angekündigt. Aber hier dachte ich, okay, wenn, dann jetzt. Deswegen tippte ich auf Angel Garza und Andrade. Angel Garza hat sich hier verletzt. Weiß man jetzt genau, was es ist? Ich weiß es nicht.
Ich habe auch noch nichts gehört, nein.
Nee, ne? Also das Finish war echt scheiße. Das hätte man irgendwie anders lösen können, zumal die beiden eh hätten verlieren sollen. War ziemlich schwach vom Referee, ne? Also oder vielleicht auch von Andrade. Vielleicht hätte man das irgendwie vorher kurz unter der Hand absprechen sollen. Bitte kick nicht aus oder so, ne?
Andrade ist, verstehe ja, glaube ich, auch nicht so gut Englisch tatsächlich, ne? Ich glaube, die Sprache, die er quasi mit Charlotte Flair spricht, das ist die Sprache der Liebe. Oh. Und deswegen hat er es wahrscheinlich einfach nicht mitgekriegt, ne? Der Referee hat ja noch dieses X-Zeichen gemacht, die Kamera hat auch schnell dann weggeschnitten und er hat es wahrscheinlich, er war so darauf bedacht, hier vielleicht doch diese Tag-Team-Titel zu gewinnen, dass er es nicht mitgekriegt hat. Naja, also mal gucken, wie das weitergeht. Dann war es Zeit für ja die Titelverteidigung von Bayley. Aber wir haben ja schon gesagt, Nikki Cross, die konnte nicht da auftreten. Was würde man also machen? Man hat Asuka einfach nochmal rauskommen lassen. Das war eine offene Herausforderung. Asuka kam raus, aber das war ein kurzes Vergnügen, denn relativ schnell, Nico, haben wir die zurückkehrende Sasha Banks gesehen, die Bayley hier mit einem Stuhl attackiert hat.
Ja, das Match wurde zuvor abgebrochen, DQ, ne, war das Ganze, ne, weil Bayley an sich schon einen Stuhl eingesetzt hat gegen Asuka. Danach kam dann Sasha Banks raus, das hatte ich irgendwie auch vermutet, und mit Halskrause, und es wurde sich ein Brawl geliefert, diese Fehde, die kocht noch vor sich hin. Es wird gemunkelt, dass wir Sasha Banks gegen Bayley beim kommenden Pay-Per-View Hell in a Cell sehen werden, würde sich anbieten, die beiden in den Käfig zu stecken. Und ich habe auch gelesen, dass dieses Match eventuell auch der Main Event des kommenden Pay-Per-Views sein soll.
Oh, okay. Das hätte man nichts gegen. Ist ja auf jeden Fall das Match, was mit Abstand am längsten aufgebaut ist.
Also, Long-Term Booking. Ja. Ich sag's immer wieder.
Ne? ganz genau. Genau, das werden wir bei Hell in a Cell sehen, ob es der Main Event wird oder nicht. Das weiß man wahrscheinlich dann tatsächlich auch erst an dem Tag selber, wenn die Matches angeläutet werden. Dann war es Zeit für den Co-Main Event, denn auch hier war es ja beim Pay-Per-View nicht ganz sicher, welches Match wird denn jetzt der Main Event sein? Das Ambulance-Match zwischen Drew McIntyre und Randy Orton oder das Match Cousin vs. Cousin Roman Reigns gegen Jey Uso? Die WWE hat sich für das Ambulance-Match entschieden, denn da... So war mein Gedanke dann. Ich denke so, oh gut, denn ich hatte auf Randy Orton getippt. Und normalerweise macht die WWE es ja so, dass sie eben, ja, wobei, dann war sie hier, es hätten dann beide Heels gewonnen. Ne? Der Sieg von Roman Reigns war ja mehr oder weniger klar. Normalerweise machen sie es ja so, dass sie im, wobei, doch, dass sie im Main Event den Face gewinnen lassen, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich auf Randy Orton getippt. Wir werden gleich noch auf das Tippspiel kommen und wie das für mich ausging. Drew McIntyre gegen Randy Orton, und das Match hatte eine ganz schöne Geschichte. Wir loben ja oft, wenn es zum Beispiel bei Monday Night Raw diesen roten Faden gibt. So viel muss man ihnen lassen. Das hatte hier auf jeden Fall alles einen roten Faden, denn wir haben ja in den vergangenen Wochen, genauer gesagt in den vergangenen Monaten, gesehen, dass Nico, der Legend Killer, hier seinem Namen ja wirklich alle Ehre gemacht hat. Ne? Es gab Attacken gegen und den Punt vor allen Dingen auch gegen Big Show, gegen Christian, gegen Shawn Michaels, und damals, man hätte sich noch, da ging das Licht auf einmal aus, ne? Da hat Ric Flair hier den Punt abbekommen, und die tauchten, die haben jetzt hier die Gelegenheit genutzt, Nico, sind in diesem Ambulance-Match, was ja gleichzeitig ein No-DQ-Match ist, sind sie alle mehr oder weniger nacheinander über das Match verteilt aufgetreten und haben hier Randy Orton eine verpasst, sich revanchiert, könnte man schon sagen.
Ja, es war ganz amüsant, ja. Also Ambulance Match an sich klingt jetzt erstmal für mich jetzt nicht so toll, nicht so besonders, aber man hat aus dieser Matchart ja einiges rausgeholt, ne? Die Leute, die du gerade angesprochen hast, die tauchten auf und haben Rache geübt, ne? Die erste Person, die auftauchte, war, dachte ich, Gott, ist das jetzt Retribution? Nein, es war Big Show. Es war Big Show, der Randy Orton niederstreckte. Ohne Bart, diesmal ganz glatt, wie ein Ei, wie ein Penis, kam er daher. Und da war mir klar, okay, wenn man den jetzt rausholt, dann machst du jetzt irgendwie die ganze Range, ja. Christian war, glaube ich, Backstage anwesend und hat sich mit Randy Orton angelegt. Dann meine Lieblingsszene, Shawn Michaels, der aus dem Nichts auf dem Ambulance-Wagen stand, Sweet Cheer Music verteilt, dann noch so einen kleinen Stupser Randy Orton hinuntergeschmissen und am Ende auch noch ein Ric Flair, der diesen Ambulance-Wagen aus der Halle gefahren hat. Demnach Randy Orton diesmal auch wieder nicht gewonnen. Drew McIntyre hat hier alles gegeben. Es gab am Ende auch noch einen Punt-ähnlichen Claymore-Kick in your face, und Randy Orton, er war nahezu bewusstlos. Hatte mich auch im Tippspiel für Randy Orton entschieden. Du auch, sagtest du gerade, ne? Dem war nicht so. Drew McIntyre, sehr stark, ist dargestellt, zwar mit Hilfe der Legenden, die zuvor ausgenockt wurden in den letzten Monaten, aber er hat es jetzt hier zum zweiten Mal geschafft, gegen Randy Orton zu gewinnen.
Zum zweiten, ist ja nicht jetzt schon das vierte Mal oder sowas? Also gefühlt...
Offiziell ist es das zweite Pay-Per-View-Match der beiden, ne?
Wow, okay, also gefühlt kämpfen die für mich seit Mai gegeneinander, die beiden. Und das Booking auch hier ein bisschen komisch, ne? Randy Orton eigentlich in dieser Babyface-Rolle, ne? Immer wieder den against all odds, ne? Immer wieder diese Eingriffe, hat sich wieder nach oben gekämpft. Es sah immer wieder aus, als würde Randy Orton gewinnen und dann hat wieder einer gegen ihn eingegriffen. Also das war bisschen komisch vom Booking her.
Es war Revenge.
Ja.
Man muss auch sagen, Randy Orton ist ein fieser Kerl, ne? Hat in allen wehgetan, unseren Legenden, ja? Und da haben die sich zusammengerottet jetzt. Die haben gesagt, pass mal auf. Die zahlen uns jetzt mal heim. Und zwar allesamt an einem Tag, an einem Abend, in einem Match.
Ich hätte es halt ganz schön gefunden und deswegen, das war auch der Hintergedanke eigentlich, dass ich dachte, man macht dieses Ambulance-Match, oh, trage ich hier direkt noch einen Kommacher ein. Dachte ich, macht eben dieses Ambulance-Match, um den Titel wechseln zu lassen, um dann eben bei Hell in a Cell das Finale oder den Titel wechseln lassen und dann hätte er sich den ja bei Hell in a Cell wiederholen können, Drew McIntyre, und dann hätte man diese Fehde auch beendet. Aber was ist denn jetzt, wenn Randy Orton sich bei Hell in a Cell diesen Titel holt? Sehen wir dann auch noch das TLC-Match? Ne? Also wir werden ja dann wahrscheinlich bei Survivor Series, wird's ja dann wieder dieses Title versus Title sehen. Das wäre dann vielleicht sogar Randy Orton gegen Roman Reigns. Und würden wir dann noch mal wieder sehen, Drew McIntyre gegen Randy Orton als TLC-Match? Hätte ich jetzt auch nichts
machen,
gegen, ja. Sind nicht die typischen, aber die mit einer Fehde zwei Drittel des Jahres zu bestreiten, also dann braucht sich da keiner beschweren, dass da die Leute jetzt nicht in Scharen zuschauen. Aber
ja, war, ich meine, du kannst halt machen, Hell in a Cell kannst du halt machen, Eingriff grundsätzlich, ne?
Du kannst, das ist ja das Schlimme, du kannst ja mittlerweile, also die Argumentation ist, oh, Hell in a Cell, da kann keiner eingreifen, aber das hat man ja in den, ich weiß gar nicht, mittlerweile wie viel, 35 Hell in a Cell Matches, die es gab, also in 20 hat ja trotzdem jemand eingegriffen, ne?
Ich meine, wenn es ein Edge wieder fit wäre, was er, glaube ich, nicht ist, ne? sein Heilungsprozess verzögert sich da, dann wäre das auch ein Moment, wo Edge eingreifen könnte. Ne? Hat er das nicht schon mal gemacht, ne? Mit so einer Kamera in der Hand?
Ja, oder, da war ich live, ne? In der Halle. Das war,
du warst dabei, stimmt, du warst dabei.
Batista gegen den Undertaker?
Ja, genau. Auch hier könnte Edge eingreifen und Randy Orton die Chance des Titelgewinns kosten, ne? Und somit hätten wir Randy Orton aus dem Title Picture geschrieben und Drew McIntyre kann dann fortfahren und sich einen neuen Gegner suchen. Aber ich glaube nicht daran, dass Edge es jetzt schon wieder auf die Beine schafft und hier die Leistung abliefert, die er abliefern will.
Da war ich mit unserem guten Freund, dem Paco. Das war in Fort Lauderdale. Der Paco hat zu der Zeit ein halbjähriges Praktikum in Miami gemacht. Den habe ich besucht. Und ich meine, es wäre die Survivor Series gewesen. Nee, oder was? Das war auf jeden Fall ein Pay-Per-View. Und am nächsten Tag, daran kann man das, glaube ich, noch mal ganz gut nachgucken, nächste Tag war dieses Comeback von Y2J, von Chris Jericho, mit diesem Marathonläufer. Mit so einer Fackel erinnere ich mich noch. Ganz spannend, gucke ich noch mal nach. Also das war eine Edge als Kameramann, der Klassiker. Ich glaube, hier HBK und sowas hat das auch schon mal gemacht. Also ich hab die Tage gelesen, das kann natürlich auch immer eine Finte sein, hat Edge gesagt, also ja, er ist bei weitem noch nicht fit, das zieht sich dann doch, er ist ja auch, geht auf die 50 zu, ne, zieht sich so eine Verlängerung natürlich sehr viel länger, und ganz ehrlich gesagt, ich glaube, vor Neujahr würde ich ihn auch gar nicht zurückbringen, also selbst wenn er jetzt schon...
Kannst ihn natürlich zurückbringen und Randy Orton so hart, in Anführungszeichen, verletzen, dass auch er erstmal ausfällt, ja, und man liefert sich dann so irgendwie so ganz langsam irgendwie so Interview-Duelle, sag ich jetzt mal, ne, dass die beide vielleicht erstmal rausgeschrieben sind.
Ich bin sehr gespannt. Damit schauen wir mal auf das Tippspiel. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Leute, die tatsächlich die volle Punktzahl geholt haben. Und ich würde sagen, ich fange bei dem 5. an. Das ist nämlich der Edgemaster. Der hat 18 Punkte geholt von 18 möglichen und ist damit 23 Plätze hoch. Auf Platz 36 mit 142 Punkten jetzt gesamt. Vor ihm ist der Tomeke, 143 Punkte, genau wie Milan, Miracle, Dada 0610 und die Rockshow. Die haben alle 143 Punkte mit 144 Punkten. Kommt dann der Schachtenscheißer und der Jensen auf den Plätzen 30 und 31, dann 145 Punkte haben Mona, unsere Azubine, Platz 29, 4 Plätze hoch, also in den Top 30 schlecht, jetzt. Ne? Und der Ish, ich glaube, der Ish war mal ganz, ganz vorne, ne? Der hat, glaube ich, in den letzten 2, 3 Pay-Per-Views mega abgekackt. Also, tut mir leid, an Ish, Platz 28, 145 Punkte, 146 haben dann Hans Wurst und der Unox, 147 Punkte haben Ohan und der Pesto Prolet, der auch alle 18 Punkte geholt hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. 148 Punkte haben dann Shotgun und Obaba. als auch Yannick H18 und unser Freund der Shadow Rush. Schöne Grüße an dieser Stelle. 149 Grüße, Punkte. Und damit sind wir schon in den Top 20, haben dann Mr. Burns, Joey Version 1.0, der Mike DX, auch der hat alle 18 Punkte geholt. 150 Punkte haben der Durchspieler, der Gag und der Pitti. Der Pitti hat auch alle 18 Punkte geholt. Der
auf einmal, der ist 12, neu da vorne.
12 Plätze hoch, 12 Plätze hoch, Nico, auf Platz 14, ich sage es dir. Torchatine hält, nee, ist auch 2 Plätze hoch, auf Platz 13 hat 151, ja, Torchatine, 151 Punkte, Queenslayer 151, Lattenstramski 151 und der AMAC 151, 153, der Piccolo 154, Dodi 155, der McNils, 156, der Joe Awake, yes. Und damit kommen wir in die Top 5, die angeführt werden, also von unten, vom Teki, 1978, mit 157 Punkten, ein Punkt mehr hat der Manuel Moser, 158 Punkte, Platz 3 des Treppchen, 160 Punkte ist er da, der Kampfzivi und an der Spitze, da gab es tatsächlich einen Platztausch, denn neuer Erstplatzierter ist der Sticks, denn der Sticks hat auch alles richtig getippt und da ich ja gegen Sami Zayn und gegen Drew McIntyre getippt habe, habe ich leider 6 Punkte weniger geholt, was im oberen Drittel, also 12 Punkte habe ich geholt von 18, das ist eigentlich gut, da haben jetzt nicht so viele mehr geholt, aber der Sticks, herzlichen Glückwunsch dazu, hat hier einfach alles richtig gemacht, 18 Punkte rausgehauen und hat jetzt 169 Punkte, das heißt mit 5 Punkten übernimmt er hier die Führung, aber es sind ja noch 3 Pay-Per-Views, da ist also noch alles möglich, also lieber Sticks, der Druck, der lastet jetzt auf dir, alle gucken auf dich, vielleicht macht dich das ein bisschen
nervös. Ich hatte eins, ne? Der Dennis, ja? Der ist ja ein guter Tipper, das wissen wir. Er ist auch ein Fuchs. Aber er tippt am besten, wenn er allerdings so diese Aufholjagd, ne? Die braucht er nochmal, glaube ich auch. Die letzten 3 Tippspiele werden hier einiges entscheiden. Ich bin echt sehr gespannt.
Und ich bin sehr gespannt. Nico, ich habe dich jetzt gar nicht vorgelesen, Nico. Was war denn da los?
Naja, ich habe ja, mein Vorhaben. Ne? Das ist ja angekündigt worden von mir.
Ja.
Letztes Jahr, irgendwann, Anfang des Jahres, Jahr, zweimal den Tippspiel-Sieg zu holen.
Ja.
Das mache ich natürlich auch, ja. Und Hell in a Cell, vielleicht, da werde ich mich schon mal so leicht, so sage ich es mal, sag mal, vielleicht ja, 90% der Matches richtig tippen. Um dann Survivor Series und TLC, das sind ja sowieso, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, das sind ja sowieso meine Pay-Per-Views, ja. Survivor Series immer schon gewesen, TLC auch, ne? Und da werde ich euch überraschen. Da wird euch die Kinnlade runterfallen. Euch wird vielleicht sogar ein Ei aus der Hose purzeln, wenn ich da zweimal, ja, den Tippspiel hole und somit meine eigene Prognose bestätige.
Und Nico, man muss ja auch sagen, du bist aktuell 70. mit 134 Punkten. Das heißt
schöne
aber auch,
Zahl. Ist eine schöne Zahl.
Ist eine schöne Zahl, aber es sind tatsächlich auch nur 14 Punkte auf Platz 20. Ne? Also ich würde, gerade wenn du sagst, du haust eh noch 2 Tagessiege raus, dann würde ich nicht ausschließen, dass du am Ende noch hier in die Top 20 noch reinkommst. Und bei deinem privaten Tippspiel bist du ja so, glaube ich. Ich glaube, da kann man dich nicht mehr einholen, oder?
Da müssen wir nicht drüber reden. Ne? Ja. Das ist gut, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Ich tippe da immer erst Montagmorgen.
Ja.
Aber da bin ich ungeschlagen.
Ja. Dann gucken wir mal, was bei Monday Night Raw passiert ist. Es stellte sich nämlich dann raus, weil doch diese Punt-Sache und alles, also man hätte auch denken können, okay, jetzt sucht man einen neuen Nummer 1 Herausforderer für Drew McIntyre, was auch Sinn gemacht hätte, denn es steht ja auch dieser Draft an. Ne? Wir haben, lasst mich nicht lügen, wir haben nächste Woche Freitag am 9. Oktober ist die erste Draft-Sendung bei SmackDown und am kommenden Montag da drauf, den 12. Oktober, ist dann der zweite Teil des Drafts bei Monday Night Raw. Also im Vorlauf eben zu Hell in a Cell werden jetzt die Kader noch mal ein bisschen durchgemischt. Deswegen war ich mir jetzt nicht sicher, aber ich hätte eigentlich damit gerechnet tatsächlich, dass man jetzt sagt, okay, also diese Randy Orton-Sache lassen wir jetzt erstmal sein. Wir suchen jetzt erstmal für Hell in a Cell, was natürlich immer ein komischer Pay-Per-View ist, um irgendwie eine Fehde neu zu starten oder sowas. Jemand aber hat man sich gegen entschieden. Wir haben bei Raw gesehen, es gab das Opening-Segment eben mit den von dir schon angesprochenen Legenden. Die haben hier mit Drew McIntyre zusammen gefeiert und sind auch dann noch in der Halle geblieben, haben ein bisschen gepokert und
warum, habe ich mich da auch gefragt, ne? Warum hängt ihr jetzt Backstage, anstatt irgendwie eine Kneipe zu fahren oder irgendwas, warum hängt ihr da rum und pokert da? Das ist also so richtig schön oldschool, war das wieder, ne?
Und vor allem Ric Flair, an dessen Stelle würde ich, glaube ich, das Haus gar nicht verlassen oder nur in so einem ABC-Schutzanzug oder sowas. Also schon sehr mutig. Die Endszene war dann so, dass eben Randy Orton sich angeschlichen hat, ne, wie eine Viper das eben macht. Und er machte die Tür auf, er ging zu den Legenden rein und er setzte eine Brille auf, wo ich erst nicht wusste. Ich denk, was hat er denn jetzt vor? Soll ihm das einfach, wenn er die jetzt da richtig vermöbelt, er hat den Stuhl dabei, soll das ihn vor Blutspritzern schützen? Und
dann irgendwas, so, ich dachte, er würde irgendwie so Atommüll oder so da irgendwie. Ja.
Es sieht ein bisschen aus wie die Brille aus dem Simpsons-Intro, ne? In gleicher Manier hat er die hier auch aufgesetzt und dann sah man schon, oh nein, das ist eine Nachtsichtbrille. Er machte das Licht aus und was dann ein bisschen komisch war, man hörte zwar so Stuhlschläge, aber man hörte kein Schreien, man hörte kein Jammern, kein Rufen oder sowas der Legenden. Die haben sich einfach ohne einen Murks dann da verprügeln lassen und dann ging das Licht wieder an und dann lagen sie da. Und Randy Orton hatte ein süffisantes Lächeln auf dem Gesicht.
Ganz klar Überraschungsmoment. Also Randy Orton, da er ja diese Nachtsichtbrille trug, hat er so präzise getroffen. Ne, der hat Michaels ausgenockt, ja. Zack, lights out. Big Show, Flair, Christian, die wussten gar nicht, wie ihnen da geschieht. Ja, die lagen da und deswegen konnten sie auch keine Geräusche mehr von sich geben. Ne? Die sind lautlos zusammengesackt. Er ist ein harter Hund, dieser Randy Orton, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Mit dem kann man es nicht machen, ja. Er dachte sich auch so, okay, im Ambulance-Match, ja, lass mich nicht verarschen von euch. Ich habe euch doch irgendwie Nirvana geschickt mit meinem Punt. Ne? Ja, ich könnte mir das Match hier nicht versauen, ja. Dann hat er mal kurz für klare Verhältnisse gesorgt.
Er ist nicht umsonst der Legend-Killer, aber wenn ihr dieses Segment nicht gesehen habt, die WWE hat es auch auf YouTube, geht halt irgendwie dann 2 Minuten oder sowas. Ich hab's hier Kutzi gezeigt, also Sven, ich sag, pass auf, hast du das gesehen? Also, nee, Rock mich gar nicht mehr. Ich ihm das geschickt und er so, nur, oh mein Gott. Vince Russo ist back, also das, wie er die Brille aufsetzt, also das war tatsächlich bestes WCW 2000 Booking, was man hier gemacht hat. Also es war schon relativ plättrig, aber naja, dieses Match werden wir dann nochmal sehen. Was gab es sonst noch? Wir haben gesehen, Akira Tozawa, Nico, ist doch nicht vom Hai gefressen worden. Der ist wieder zurück. Und R-Truth ist jetzt, glaube ich, wie viel? 42-facher 24/7 Champion.
Ich habe gar nicht mehr mitgezählt, ne? Es ist ja so.
Es wurde, glaube ich, einmal gesagt. Also irgendwas um die über 40 auf jeden Fall.
Ja, das kann gut sein. Es ist immer so, er verliert den Titel, ja, und dann holt er ihn zurück am gleichen Abend, dann fliegt er nochmal, dann vielleicht nächste Woche zurück. Ne? Also es ist eigentlich sein Titel, ne? Also sollte diese 24/7-Title-Geschichte irgendwann mal abgeschafft werden, wird er natürlich da als Rekordhalter in die Bücher geschrieben, ne? R-Truth.
Um Gottes Willen.
Da funktioniert er noch, ne? Also es ist sein Ding. Little Jimmy ja auch immer ist an seiner Seite wieder. Da freue ich mich drüber. Ne?
Ich nicht so.
Nee?
Also, an sich diesen R-Truth und dass er nie weiß, wo er ist und alles falsch benennt und sowas, das witzig wäre jetzt übertrieben. Aber dieses Little Jimmy-Ding, das ist so 2009.
Damals Capital Punishment.
Ja.
R-Truth gegen John Cena.
Um den Titel, um den World Title. Ja, ist unglaublich.
Sollte man sich bei Zeit noch mal angucken.
Ja, sicher ein Klassiker. Was ich mir sehr gerne angucke aktuell, ist die Storyline um die Tochter von Rey Mysterio, Lia heißt sie, Lia Mysterio. Und bei Monday Night Raw, da wurden hier private Chats wurden ja von Seth Rollins präsentiert, denn Murphy, der hat sein Handy liegen lassen und entweder hat Seth Rollins ein sehr ähnliches Gesicht wie Murphy oder er kennt den PIN-Code von ihm, konnte dann hier Instagram öffnen und ein bisschen, was mich irritiert hat, bei Instagram, auf den Screenshots, da hieß sie Aaliyah Mysterio, so heißt sie eigentlich bei Instagram gar nicht, also ich glaube, der gute Seth hat hier auch noch den guten Photoshop Philipp gemacht, hat hier da ein bisschen was gemacht. Sie heißt nämlich Elia Gutierrez. 288.000 Follower hat sie da auch. Und dann ging es darum, Murphy schrieb dann so, ja, oh, alles okay bei dir. Und sie schrieb dann, oh, und wünscht ihm nochmal alles Gute zum Geburtstag. Und also so richtiges Flirten war das jetzt auch nicht, oder?
Nee. Also es war noch kein Flirten, es war auch noch nicht anzüglich. Es wurde sich nur nach dem Befinden erkundigt, ja. Also noch nicht verwerflich, das Ganze. Remisterios Familie natürlich nahezu schockiert, ne, dass sich Aaliyah mit Buddy Murphy abgibt, beziehungsweise mit ihm schreibt. Und wo wird das Ganze hinführen? Wird es darauf hinauslaufen, dass sich ein Buddy Murphy emanzipiert von Seth Rollins und die beiden eine Fehde starten?
Schwierig.
Was erwartet uns da? Ich meine, die ganze, sagtest du, glaube ich, letzte Woche auch schon, ne? Diese ganze Geschichte Rollins gegen Mysterio beziehungsweise Mysterio Family, das ist schon so ausgereizt. Wir haben das schon so viele Matches gesehen in so vielen Konstellationen. Das ist eigentlich durch.
Also an sich, wenn man das Ganze nochmal jetzt rückwirkend booken könnte, dann eigentlich müsste man es auch so machen, dass Aaliyah quasi hier nicht mit Murphy, sondern im Idealfall sogar hier irgendwie mit Seth Rollins, ne? Also Seth Rollins in dieser Messiah-Rolle ja ziemlich plätterig. Aber ich sehe ihn gerade so ein bisschen vor mir so wie damals Triple H und Stephanie. Eine ganz ähnliche Storyline könnte man hier eigentlich auch machen. Ne? Stell dir mal vor, ein Seth Rollins, der Aaliyah irgendwie alkoholisiert und sie dann heiratet und sowas. Also
ich habe in der heutigen Zeit kommt das nicht mehr so gut an, glaube ich.
Ja, dann gibt er ihr halt ein paar Cookies oder sowas. Ja, ein paar Pilze.
Und dann kommt nämlich hier Becky Lynch zurück. Ja, was meinst du, was dann los ist?
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die auch direkt ihr Veto einlegt, wenn ihr Mann hier mit einer 19-Jährigen in der Storyline zusammen sein soll. Aber ich bin mal gespannt. Ich hätte mir aber sogar, also weil ich finde, sie spielt ihre Rolle hier tatsächlich ausgezeichnet, gerade wenn man das mal vergleicht mit der frühen Stephanie McMahon. Das war ja schon alles sehr, sehr plätterig und die war ihr Leben lang im Business. Ich weiß nicht, was unsere gute Freundin Elia, was mal gucken, was sie hier in ihrem Profil stehen hat. Just for fun. Wahrscheinlich ist sie vom Beruf Tochter.
Den Ernst des Lebens hat sie noch nicht erkannt.
Ja, ich könnte mir vorstellen, sie ist vom Beruf Tochter, was ja auch nicht das Schlechteste ist.
Und seid ihr gegönnt?
Hier hat sie ein Bild von ihrem 18. Geburtstag. Hat sie wohl am 21. August. Also gerade auch erst frisch 19 geworden, dementsprechend dann.
Okay. Mhm.
Ja, also die Storyline gefällt mir. Mal gucken, wo es hingeht. Eddie Murphy und Seth Rollins. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt eine Fehde sehen muss. Aaliyah können sie aber gerne einbinden vielleicht. Es war ja auch mal der Verdacht, dass hier vielleicht Dominic Mysterio, dass der vielleicht in dieses Stable dann rüber wechselt. Ne? Also vielleicht sieht man ja auch da dann eine Fehde. Rey Mysterio und Murphy auf der einen Seite mit Aaliyah an ihrer Seite haben es zu tun mit Dominic und Seth Rollins auf der anderen Seite zum Beispiel. Ne? Also mal gucken, in welche Richtung das geht, was dann vielleicht zu einem Match bei WrestleMania zwischen Dominic und Rey Mysterio führen könnte.
Alles möglich. Also ich lass mich da überraschen, finde diese Storyline auch noch nicht peinlich, sondern ganz interessant. Deswegen Daumen so halb nach oben, ja. Was mich ein bisschen traurig macht, das ist Kevin Owens und Aleister Black, ne? Ja. Die beiden ja fantastische Wrestler und haben schon tolle Matches beschert in ihrer Laufzeit. Aleister Black auch gerade bei NXT ziemlich over gewesen, ne? Im Main Roster hat es dann nie so geklappt. Vinnie Mac auch plötzlich nicht mehr so angetan von ihm. Und diese Fehde zwischen Kevin Owens und Aleister Black ist ja auch mehr als langweilig, ja, ne? Ja, es gab ein Match hier, Kevin Owens hat gewonnen, aber durch die Q, glaube ich, ne? Weil, was ist da passiert? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Referee wurde irgendwie.
Der Referee hat einen abgekriegt, ja.
Ja, genau. Auch hier hätte man mit diesen beiden eine Fehde aufgebaut, mit ein bisschen Geschichte drumherum, mit ein bisschen Storyline, dann hätten wir, glaube ich, auch da eine tolle Match-Serie gesehen. Aber so ist das, das plätschert so vor sich hin und das Potenzial wird nicht erkannt und stimmt mich traurig. Ja?
Ja, das Problem ist ja so ein bisschen, man hat so viele Titel, und so ein Titel ist ja eigentlich immer eine gute Gelegenheit, um darum eine Fehde zu machen. Und allein wenn man nur um die vorhandenen Titel, wenn man da einfach nur coole Fehden machen würde, dann hätte man ja das Programm tatsächlich mehr oder weniger schon gefüllt. Und wenn man es dann schon nicht schafft, dass die beiden eben um irgendwie einen Titel fehden, sondern so ein bisschen außerhalb der 18 Titel, die es gibt, dann eine Fehde haben, die dann irgendwo in der Mitte von Raw stattfindet, ohne wirklich Sinn. Und dann hast du noch so ein DQ-Finish. Also Kevin Owens, der dümpelt ja schon seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren, so ein bisschen dahin, seit dieser Sache mit Chris Jericho tatsächlich, ne?
Ja, viel kann man nicht mehr, ne? Er hatte bei WrestleMania seinen Moment gegen Seth Rollins, wo die das Match irgendwie hatten.
Das war ja auch eine Fehde, die hatte sich ja auch schon totgelaufen. Also
war auch schon totgelaufen, klar. Es war ein okayes Finish, ne? Aber ich bin traurig, ne? Kevin Owens an sich am Mikrofon gut, im Ring gut. Und der kann einfach auch geile Matches worken, ne, wenn er einen richtigen Gegner hat, ja. Also schade drum. vielleicht ihn auch nochmal zurück zu NXT schicken oder sowas.
Es, ne? Es könnte ja sein, dass wenn es jetzt diesen Draft eben gibt, ne, dass man da nochmal was probiert, nochmal diese Leute austauscht, nochmal neue Fäden, nochmal neue Konstellationen macht, nochmal so einen kleinen Restart. Aber ich habe da eigentlich aktuell keine große Hoffnung. Main Event war dann Drew McIntyre, der eine Open Challenge ausgesprochen hat, allerdings mit dem Beisatz, dass nur die Leute gegen ihn antreten dürfen, gegen die er eben noch nicht angetreten ist, was dann eben auch so Leute wie Big Show oder eben auch Dolph Ziggler schon mal disqualifizierte. Und Nico, derjenige, der letztendlich dann dieses Match bestritt, war der zurückkehrende Bobby Glorious Root.
Bobby fucking Root. Ja. Jawohl, haben wir schon vermutet, ne, ist er eventuell der Mann, der bei NXT angeteased wurde. Denn am Wochenende NXT TakeOver 31, da soll ein ehemaliger NXT Champion sein Comeback feiern, ne? Zwei mysteriöse Vignetten wurden gezeigt. Bo Dallas sowie Robert Root waren im Gespräch. Bobby Root jetzt wahrscheinlich nicht. Er hat hier bei Raw seine Rückkehr gefeiert. Auch immer schade. Man lässt jemanden zurückkehren und ihn sofort verlieren. Ne? Demnach, ja. Er hat verloren gegen Drew McIntyre im Main Event. Siehst du für ihn denn noch eine Zukunft hier im WWE-Roster? Ist er auch ein so ein Mensch, den man vielleicht zu SmackDown draften könnte?
Das Problem ist ja bei diesem Draft, früher war das ja, hatte ja so ein Draft ja wirklich noch Gewicht.
Ja, wenn's den gab, früher war das gesagt, wirklich so,
das,
wow,
hast du so, spannend, ne? Genau, da hast du so auf die Roster geguckt und hast dann geguckt so, oh, Alter, also die haben Roman Reigns und die haben Brock Lesnar. Wie wäre das jetzt, wenn die im gleichen Roster sind? Also, es macht doch quasi, egal wer jetzt, also zum einen wüsste ich jetzt, wenn du mir jetzt 20 Namen vorliest, ich wüsste wahrscheinlich vielleicht knapp bei der Hälfte, in welchem Roster sie sind, überhaupt. Dadurch gab's ja dieses System, dass irgendwie viermal der gleiche Wrestler pro Jahr im anderen Brand auftreten kann. Dann haben die Leute angefangen, einfach auch so zu wechseln. Dann gab's diese Regeln nicht mehr und so weiter. Also als Beispiel, dieser Bobby Root, wenn der jetzt, was ist er denn jetzt offiziell? Raw. Das heißt, wenn der jetzt, der ist jetzt gerade zurückgekommen. Nehmen wir mal jemanden, der keine Storyline hat und regelmäßig catcht. Nehmen wir mal Ricochet. Ob der jetzt bei Raw oder bei SmackDown ist, das macht ja den Braten jetzt, also es macht ja überhaupt keinen Unterschied. Also außer die Großen, ne, sind also klar, wenn jetzt so ein Titel wechseln sollte, ne, wenn ein Drew McIntyre oder ein Roman Reigns das Roster wechseln würden oder du eben auch so einer Main-Event-Fehde, wenn du jetzt eben Randy Orton dann auf einmal wechseln würdest, also da gibt's vielleicht eine Hand. Eine
Auswirkung.
Also Roman Reigns, Randy Orton, Drew McIntyre, was hätte sonst noch Impact, wenn du jetzt jemanden wechselst? Also selbst wenn du einen Daniel Bryan oder sowas wechselst, das ist ja komplett egal. Also auch ein AJ Styles oder was auch immer, ne?
Vielleicht nimmt man auch knallhart irgendwie einen aus der Mysterio-Feder raus jetzt, ne? Das kann auch sein, ne? Dass man vielleicht es doch sagt, okay, ist der Rollins zu SmackDown zum Beispiel, ja?
Also ich bin gespannt, ich kann mir vorstellen, dass es in den Zuschauerzahlen keinen großen Einfluss mehr macht. Man hat dieses Draftings auch gerade so, wie
es. Und es werden Tag-Teams gewechselt und keiner kriegt mit, dass gewechselt wurde, die Tag-Team-Szene im Main-Roster als auch bei NXT gerade ziemlich eingeschlafen ist. Ja, wer Tag-Team-Wrestling liebt und gucken möchte, dann auf jeden Fall AEW Dynamite schauen, denn da steht die Tag-Team-Szene im Fokus. Und ja, die WWE hatte viele gute Teams, gute Talente, aber auch da wird einfach nicht genug Zeit und Storyline investiert, ne, in die gesamte Tag-Team-Division. Von mir aus könnte man diese Tag-Team-Titel von Raw und SmackDown auch mal vereinigen, ja?
Ja, also es braucht nicht zwei Tag-Team-Titel. Also ganz, ganz schwierige Sache. Also ich freue mich jetzt nicht, sonst was, ich weiß noch mal, Draft, das war mit auch die meistgeschauteste Sendung des Jahres, oft eben mit dieser Raw-Sendung nach WrestleMania, immer der Zuschauermagnet. Also ich bin gespannt auch auf das Konzept, das wechseln sie ja auch von Mal zu Mal, ne? Mal, früher war es ja, hat es so den Eindruck gemacht, wie so ein Spielautomat, ne? Das ist so ein bisschen randommäßig, die Wrestler zugelost wurden. Dann hat man es irgendwann tatsächlich so gemacht, dass die Leute tatsächlich, also der General Manager von Raw und der General Manager von SmackDown konnten gezielt Leute auswählen. Dann ist es natürlich auch nur am Anfang spannend, weil klar, als erstes nimmst du Roman Reigns, als zweites nimmst du Drew McIntyre und wenn du das eben nicht machst, dann wird's eben schon unglaubwürdig und so weiter, ne? Und vor allen Dingen wird's ja dann auch relativ schnell langweilig, weil wenn die ersten 5, 6 Leute gedraftet sind, was interessiert mich, wo Dana Brooke auftritt und sowas, ne? Also,
ich muss sie auch gerade denken,
ja. Ich bin sehr gespannt, was sie, wer war das nochmal damals, war das Heath Slater, der nicht gedraftet wurde, der als das Licht ausging, dann noch ganz in diesem Raum ganz alleine saß, sowas ist natürlich dann schon wieder lustig und da haben sie auch eine kleine Storyline draus gemacht, ne? Aber ich erwarte da mal nicht zu viel. Also, ihr habt gerade noch hier bei unseren Freund von wrestling-infos.de, wo ich weiß, unser guter Freund Manuel Moser hört zu, wo ich ein bisschen traurig bin. Also unsere Freunde von wrestling-infos.de werden ja hier, Nico, jede Sendung von uns auch lobend erwähnt. Wir helfen auch. Öfters mal schleicht sich da ja mal ein Fehler ein oder sowas. Da geben wir auch Hilfestellung, kostenlos bisher. Dass da keine Grußbotschaft kam zur 600. Folge, da bin ich schon ein bisschen traurig. Das ist ein bisschen schwach, schade, oder?
Ja. Ich muss sagen, ich hab schon ein paar Mal gesagt morgens, ne, manche Leute, ne, die stehen auf, gucken hier erstmal auf bild.de, spiegel.de, ja.
Ich gucke immer bei X-Hamster zuerst.
Ich für meinen Teil, ich switche immer zwischen Ringside News und wrestling-infos.de. Das sind meine Wrestling-Seiten, ne? Da bin ich immer wirklich, also morgens früh, ich muss erstmal gucken, was gibt's für News. Und ja, da war ich auch ein bisschen geknickt, ne, dass da irgendwie kein Gruß kam. Vielleicht haben wir die 600. Folge auch einfach gar nicht so angekündigt, ne, wie wir sonst immer unsere Jubiläumsfolgen ankündigen.
Aber es kommt ja auch oft überraschend, ne? Also da bist du irgendwie gerade noch bei 520 und auf einmal ist 600. Ja. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, müssen die Jungs mal von Wrestling-Infos jetzt weghören. In der Wrestling-Szene, da können ja auch viele gar nicht bis 600 zählen, ne? Da sind die ja schon froh, wenn die bis beim Royal Rumble bis 30 mitzählen können, ne? Und wenn der 30. reinkommt, wenn die Zahlen auch kennen und sowas, ne? Von daher, vielleicht liegt's auch daran, kann man jetzt so gar nicht genau sagen. Und naja, vielleicht kommt da ja noch was. Also ich wollte gerade irgendwas Wichtiges sagen, fällt mir vielleicht noch ein. Lass uns noch kurz über AEW sprechen. AEW Dynamite stand an und eine Fehde, auf die ich mich besonders freue. Und das hat man jetzt so ein bisschen angeteased und wir haben vor 2, 3 Wochen noch gesagt, okay, das könnte etwas sein, was man erst in einiger Zeit aufgreifen möchte, vielleicht in einigen Monaten, vielleicht sogar erst in einem Jahr oder sowas. Es scheint aber jetzt doch ein bisschen Fahrt aufzunehmen und das freut mich sehr, denn das sind zwei wirkliche Könner am Mikrofon, die Segmente, die sie machen, sind absolute Highlights. Das heißt, auch wenn ihr, wie unser guter Freund Julian vorhin vorgelesen, gar kein Wrestling mehr so aktiv verfolgt, schaut euch das mal an. Also diese Segmente mit Christopher Jericho, mit Chris Jericho und mit MJF, die sind einfach großartig. Sie hatten auch bei AEW Dynamite wieder ein Segment, denn MJF kam zusammen mit Wardlow, kam er hier Backstage in die Umkleide, in den Aufenthaltsraum von, wie heißen sie?
Vom Inner Circle.
Vom Inner Circle. Er hatte Jacken dabei von sich, ne? So Jacken, wollte ein paar Jacken verschenken, hat dann hier so eine Kiste gehabt, hat die ausgepackt und hatte hier für Ortiz und für Santana und für Jack Swagger hatte er eins und für Chris Jericho, nur für Sammy Guevara hatte er keine. Und dann gab es auch nochmal so ein kleines Wortgefecht eben zwischen Chris Jericho und MJF, wo dann Chris Jericho sagte, naja, also ich habe dir vor ziemlich langer Zeit mal eine Frage gestellt, möchtest du dem Inner Circle beitreten? Und dann sagt MJF, naja, also ich habe dir vor noch viel längerer Zeit eine Frage gestellt, möchtest du, dass ich dem Inner Circle beitrete? Und dann ging es hin und her und Chris Jericho sagte, nein, also möchtest du beitreten? Und dann MJF wieder, nein, möchtest du, dass ich beitrete? Und also
ganz groß, vor allen Dingen auch das Finish dieses Segments. MJF und Wardlow verließen dann den Raum. Ein sichtlich geknickter Sammy Guevara, der keine Jacke abbekommen hat, sagte noch, Loser. Und Jericho hat gesagt, ernst, ne? Ohne ein Grinsen im Gesicht, maybe he's not a loser, ne? Ja. Also maybe not. Also er lässt auch alles offen, ja. Ob da jetzt alle Leute des Inner Circles von einem MJF begeistert wären, Chris Jericho war gerade erstmal beeindruckt, ne, von diesem Zug, den also MJF hier getätigt hat.
Also die großartigste Storyline, die ich mir in dem Bereich vorstellen könnte, wäre natürlich, dass MJF, das war das, was wir gesagt haben, ne, die Leute singen eh schon den Theme-Song von Chris Jericho mit, also ihn müsste man irgendwie im Idealfall dann komplett face-turn. Und wie wäre das denn besser, als wenn eben MJF hier seinen Platz übernimmt, ne? MJF übernimmt den Inner Circle und schmeißt Chris Jericho, der das Ganze gegründet hat, raus, so ein bisschen wie damals, ne, mit Triple H und Batista, ne, als Triple H dann auf einmal so die Daumen nach unten senkte. Und also sowas stelle ich mir vor.
Gänsehaut.
Mal gucken, ob sie das tatsächlich jetzt schon Richtung Full Gear aufbauen. Wir haben nächste
Woche ist erstmal das Jubiläum, ne? Chris Jericho, 13 years in the business. Und auch das ein Platz, ein Zeitpunkt, in dem man vielleicht diese Fehde, wie man auch immer sie betiteln möchte, nochmal so einen kleinen Anstoß geben kann.
Genau, ja. Das wird wohl ein richtig, richtig gutes und auch wahrscheinlich großes Segment werden, wenn man es, vielleicht teilt man es auch auf, über die Sendung Lance Storm zum Beispiel, ehemaliger WCW und WWE Catcher wird wohl da sein, denn die beiden haben tatsächlich vor 30 Jahren ihr erstes Match zusammen, genauer gesagt, gegeneinander bestritten. Also das erste Match von Lance Storm war auch das erste Match von Chris Jericho und man hat schon, er hat schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass er wohl auch dann dabei ist. Mal gucken. Cool wäre natürlich, wenn hier zum Beispiel The Rock auch irgendwie eine Videobotschaft einschicken würde, denn das war ja damals das große Debüt von Chris Jericho in der WWE, ne, als er als Millennium Man hier The Rock unterbrochen hat. Auch ein sehr, sehr cooles Segment. Kann man sich auch immer mal wieder alle paar Jahre mal angucken. Ne? The Rock im Ring hält eine Promo und auf einmal tickt diese Uhr runter von Chris Jericho, dieser Millennium Countdown, und würde mich auch freuen, ne, wenn The Rock da vielleicht nochmal eine kleine Videobotschaft raushaut. Er hat heute eine kleine Videobotschaft rausgehauen, wo bekannt gegeben wurde, Nico, da hast du sicherlich auch schon lange drauf gewartet, wann es mit der XFL weitergeht, und zwar im Frühjahr 2022 soll es soweit sein.
Toll, das steht ja fast schon vor der Tür.
Ja.
Ne? Ich bin heiß wie Frittenfett.
Ja, also freut euch drauf, kauft euch schon mal so einen XFL-Helm, wobei man weiß noch gar nicht, wie die Mannschaften sind, ne? Aber es sollte eigentlich auch, weißt du, wen wir eigentlich anmelden müssten für die XFL? Die Wandsbecker Warriors.
Oh. Das sind Teufelsgegner.
Ich glaube, da würde ich mir tatsächlich ein T-Shirt von kaufen. Die Wandsbecker Warriors. Mal gucken, was wir da tatsächlich machen können.
Oh, Wandsbecker Wagemut.
Ja, sehr gut, sehr gut. Also, wenn ihr keine Zeit habt oder generell sagt, oh, AEW ist nicht so meins, guck ich nicht, guckt euch mal das Segment an. Wirklich großartig. Und nächste Woche dieses 30-jährige Jubiläum von Chris Jericho. Ich glaube, das könnte schon so die Kategorie von diesem Festival of Friendship annehmen, ne? Was er damals mit Kevin Owens gemacht hat. Das wäre auch absolut großartig. Mal gucken, was sie sich da einfallen lassen. Und die Woche drauf, also die nächsten beiden Wochen werden richtig, richtig spannend. Die Woche drauf ist ja dann das einjährige Jubiläum. Da werden wir dann unter anderem das Match also nächste Woche zum einen, Cody Rhodes gegen Luke Harper, gegen Mr. Brody Lee, ne? Rückmatch um den TNT-Title. In was für einer Matchart, für was haben sie sich da jetzt entschieden?
In einem Dog-Collar-Match.
Das dürfte sehr brutal werden, ne?
Dürfte brutal werden, Cody Rhodes natürlich auch mit seinen schwarzen Haaren, er ist auch ein brutaler Mann, ist auch geworden, ne? Vorher mit seinen blonden Haaren war er so ein bisschen, ja, vielleicht noch ein bisschen weich, aber jetzt mit den schwarzen Haaren, ich glaube, das hat ihn auch so ein bisschen so die Seele auch eingeschwärzt, eingefärbt auch. Ich glaube, er wird dieses Match locker worken nächste Woche und einige Blessuren von sich tragen, bin ich mir ganz sicher.
Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass das arg blutig wieder werden könnte. Aber mal gucken, was.
Es wird noch ein Tournament gestartet jetzt demnächst. Ne?
Da war ich ein bisschen verwirrt. Vielleicht kannst du mir da helfen. Es wird ein Turnier geben, ich glaube 8 Teilnehmer, um den Nummer 1 Herausforderer auf Dean Ambrose, John Moxley, zu ernennen. Und das Finale wird aber tatsächlich erst beim Pay-Per-View stattfinden, richtig?
Das hatte ich auch so verstanden. Das Finale findet beim Pay-Per-View statt. Das heißt, Dean Ambrose, der ja zuvor nochmal seinen Titel gegen Lance Archer verteidigen muss zum Jubiläum, müsste danach dann nochmal einen neuen Gegner
bekommen. Oder meinst du, dass man das Finale macht und am gleichen Abend ist dann noch dieses Titelmatch? Also man könnte im Opener dieses Finale machen und dann im Main Event? Ich weiß es nicht, aber
also man hat es so zumindest noch nicht beschrieben, ja. Also, was feststeht, das Finale dieses Turniers findet bei diesem Pay-Per-View statt, Full Gear.
Wir wissen auch die ersten Teilnehmer. Phoenix ist dabei, Kenny Omega ist dabei und ich glaube, noch jemand Drittes war auch schon bekannt gegeben.
Ich weiß gar nicht. Komme ich gerade nicht drauf. Was wir auch noch haben, ist, Brian Cage wird seinen Titel verteidigen, den Fuck the World-Title gegen Will Hobbs, der auch unterschrieben hat, ne? Vor ein paar Wochen, auch, glaube ich, nächste Woche zu sehen, ne?
Ja, also sehr schönes Line-Up für die nächsten Wochen hier auch bei unseren guten Freunden von AEW. Und dann lass mich nicht lügen, das erste November-Wochenende, glaube ich, genau, 7. November ist dann Full Gear. und dann sicherlich uns auch wieder eine ganz, ganz tolle Wrestling-Card erwartet. Damit gucken wir noch kurz auf NXT TakeOver 31. 5 Matches stehen an. Wir haben Santos Escobar, der sein NXT Cruiserweight-Title verteidigen möchte gegen Isaiah Swerve Scott. Wir haben ein Singles-Match zwischen Kushida und Velveteen Dream. Wir haben den NXT Championship-Title on the line. Finn Balor gegen Kyle O'Reilly.
Hier bin ich sehr gespannt.
Ganz neuer, also außerhalb der Undisputed Era und außerhalb des Tag-Team-Wrestlings hier in seinem ersten großen Single-Match unterwegs.
Felsig unterwegs ist er, ja, ne? Muss man ja schon sagen. Ne? Also wird er sich da auch so ein bisschen abkapseln von der Undisputed Era? Abwarten. Was, also ich habe da hohe Erwartungen. Ne? Es wird ein technisch sehr, sehr gutes Match, glaube ich.
Was ich vor ein paar Wochen gelesen hatte, dass wohl Kyle O'Reilly und Adam Cole, das wären wohl die beiden Kandidaten aus der Undisputed Era, die man face-turnen möchte. Mal gucken, wie das weitergeht. Io Shirai hat es zu tun mit Candice LeRae, die möchte gerne den NXT-Title ihr abnehmen. Und Damian Priest gegen Johnny Gargano, da geht es um den NXT North American Title. Das Ganze findet nicht von Samstag auf Sonntag statt, sondern von Sonntag auf Montag. Das ist ja immer ein bisschen schade, aber ja. Was soll man machen?
Und natürlich der große Auftritt des in mysteriösen Videos angekündigten Ex-NXT-Champions. Auch der wird Debüt ist falsch, aber seine Wiederkehr, seine Rückkehr feiern. Wer auch immer das sein wird, es bleibt spannend. Schöne Matches, leider wieder kein Tag-Team-Match dabei, das finde ich mal ein bisschen schade. Ne? Auch NXT, damals ja auch berüchtigt für hervorragende Tag-Team-Matches. Da ist gerade nicht so viel los. Breezango sind ja gerade die Titelträger. Weiß gar nicht warum, ne? Imperium hat mir da ein bisschen besser gefallen. Aber mal schauen. 5 Matches plus dieser Mystery-Mensch erwartet uns in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ich versuche mich an diesem Montag nicht spoilern zu lassen, denn ich werde erst abends dazu kommen, diesen Event zu schauen. Bin aber, wie gerade schon gesagt, sehr gespannt, wie sich ein Kyle O'Reilly auch mal in einem Singles-Match schlägt. Also da bin ich voller Vorfreude und habe auch schon von vielen Wrestlern gehört, dass sie ziemlich Bock auf dieses Match haben. Unter anderem auch an Kevin Owens, der da viel großes Potenzial sieht in diesem Match.
Ja, würde ich auch nicht ausschließen. Also man hat es ja oft, ne? Oft sind die Erwartungen zu groß und dann wird's nicht so gut oder oft ja auch andersrum.
Das Match wird definitiv besser werden als ein Keith Lee gegen Karrion Kross zum Beispiel vom letzten Pay-Per-View, ne? Da werden wir auf jeden Fall mehr sehen. Ich hoffe, das Match bekommt genug Zeit. Wir werden darüber natürlich auch nächste Woche reden. Und nächste Woche, je nachdem, wann wir unsere Sendung aufnehmen, werden wir natürlich auch über Chris Jerichos 30. Geburtstag im wahrsten Sinne des Wortes reden. Ne?
Genau, nächste Woche müssen wir tatsächlich mal gucken. Ich bin nämlich nächste Woche ab Mittwoch ganz früh bis Samstag ganz spät abends in München beim European Beer Star. Dementsprechend müssten wir mal gucken. Nächste Woche kann sein, dass wir nächste Woche tatsächlich einmal ausfallen lassen und uns dann die Woche drauf melden. Da gucken wir mal, da halten wir euch auf jeden Fall noch auf dem Laufenden. Ich hau euch gleich jetzt noch mal unseren PayPal-Spenden-Button rein. Wer also sagt, 601 Folgen. Sind doch ein guter Anlass, um dem Dennis und dem Nico ein bisschen Lehrgutgeld rüberzuhauen. Gibt euch da keine Blöße. Wir nehmen auch Lehrgut, könnt ihr auch sonst schicken. Hier, wir blenden unten die Adresse ein. Das ist die Adresse von unserem guten Freund Stefan Ottenpohl. Der wird dann das Lehrgut
für Er hat so ein großes Lager.
Er wird einmal das Lehrgut für uns dann zum Supermarkt, zum Kiosk seines Vertrauens bringen. Aber Bargeldspenden sind noch viel einfacher. Ansonsten paypal.me/maennaabend. Kann man auch einfach als URL eingeben. Dann kann man da auch direkt 5 Euro rüberschicken. Dann können der Nico und ich uns ein Bierchen gönnen. In dem Sinne, auf die nächsten 398 Folgen. Dann heißt es Reds 1000. Mindestens so weit wollen wir es ja eigentlich noch schaffen. Mal gucken, ob unsere Leber das noch hergibt. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Wir hören uns dann spätestens übernächste Woche wieder. Ich sag tschüss, bis dann.
Ja, lasst es euch gut gehen. Guckt Catchen, hört unsere Sendung. Gebt euch diese 29 Tage am Stück. Und guckt dabei auch noch Catchen. Also wir hören uns nächste Woche oder übernächste Woche, ne? Ihr wisst ja, wo ihr uns findet, ne? Notfalls irgendwo in der Kneipe irgendwo, ne? Wisst ihr ja, ne? In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam.
Zip.